Deutschlandfunk Börse.
Hinter Temu verbirgt sich auf den ersten Blick ein Unternehmen in Boston in den USA, aber das ist eben etwas vorgeschoben, denn wir haben es gehört, Temu gehört einem längst etablierten Konzern Pinduoduo in China. Claudia Werle ist für uns heute an der Börse in Frankfurt am Main. Pinduoduo ist ein börsennotiertes Unternehmen. Wie laufen denn die Geschäfte?
Die Geschäfte laufen hervorragend. Es gibt im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 58%, ein Gewinnwachstum von über 220%. Der Aktienkurs im Jahresvergleich um fast 50% gestiegen. Das hängt vor allem mit dem neuen Produkt zusammen, auch wenn es sehr teuer ist, in diesem Bereich Marktanteile zu gewinnen und die Konkurrenz auszustechen. Kurz vor der Sendung habe ich mit Johannes Hesche von der Fondsgesellschaft Akatis darüber gesprochen, Waren direkt auf einer chinesischen Online-Plattform zu bestellen, also ohne Zwischenhändler. Das heißt doch auch, dass meine Daten dann direkt an den chinesischen Anbieter weitergeleitet werden, oder?
Richtig. Dieses Profil wird dann dazu verwendet, um auch sehr, sehr gute Nutzerprofile anzulegen und den Nutzer so immer mal wieder auf die Plattform zu locken und ihm weiteres Geld abzunehmen, so quasi.
Nun ist Temu ja nicht alleine. Es gibt Unternehmen wie beispielsweise Shein, ein chinesischer Moderiese mit ultrabilliger Ware im Angebot. Warum mischen diese chinesischen Unternehmen denn den Markt hierzulande so auf?
Shein oder Shein, die machen das ja schon alles ein bisschen anders und durchaus sehr innovativ. Ich meine, Shein hat damit angefangen, bevor sie ein einzelnes Produkt groß auf den gesamten Weltmarkt werfen, erstmal mit ganz, ganz kleinen Prototypen-Serien. Das heißt, da werden nur 100 oder 150 Stück von irgendwas produziert. Das heißt, da wird eine Farbe genommen, wird eine Produktlinie genommen. Und dann wird ganz genau geschaut, auf welches Produkt springen denn meine Konsumenten wirklich an. Und wenn dann auf ein Produkt angesprungen wurde, dann wird dieses Produkt auf die ganze Welt in riesengroßer Masse ausgerollt und verkauft. Und dadurch konnte man eben im Prinzip auch die Preise tiefer halten, als das bei vielen anderen Konkurrenten der Fall war. Und man vermeidet dadurch auch so ein bisschen Müll. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil ansonsten wird ja in der Modeindustrie viel auf Verdacht produziert. Das heißt, große Stückzahlen und die werden dann direkt aus Fernost nach Europa gebracht. Und das wird im Prinzip dadurch auch ein Stück weit verhindert, wenn man erst mit einer kleinen Prototypenserie guckt, was funktioniert denn. Und diese Prototypenserie dann schnell, wenn man sieht, okay, das funktioniert, dann wird dann diese Prototypenserie nach Europa verschifft und dann im großen Stil verkauft.
Eine große Konkurrenz zu Amazon, Zalando und Co.?
Amazon ist schon nochmal ein bisschen was anderes, weil Amazon ja ein großes, großes Cloud-Geschäft hat, wo der Großteil der Gewinne auch am Ende des Tages herkommt. Aber insbesondere für die gelisteten Modehändler, wie ich würde jetzt sagen, in Deutschland gibt es ja zwei bekannte, Zalando und About You. Für die beiden ist das natürlich schon ein großes Problem, weil da natürlich ein Teil der Kundschaft im Prinzip dahin jetzt abwandert. Gerade das günstigere Modesegment, das man da teilweise versucht, bei Zalando und auch bei About You durch Eigenmarken abzudecken, davon wird ein Großteil an Shein oder an Temu zum Beispiel abwandern.
Amazon hat mit Büchern angefangen, Zalando mit Mode, mittlerweile die Produktpalette ausgeweitet. Kann das bei Temu, Shein und Co. auch passieren?
Ich denke schon. Grundsätzlich ist allerdings die Produktpalette da schon sehr, sehr groß. Aber es spricht natürlich nichts dagegen, dass man das auch noch weiter ausweitet. Alles, was sich verschiffen lässt, kann ich am Ende des Tages über so eine Plattform verkaufen. Und da denke ich, ist das Temu auch in Zukunft das Produktportfolio noch weiter erweitern möchte.
Inwiefern wird dadurch der stationäre Einzelhandel verändert?
Das hilft dem stationären Einzelhandel, dem Großen, in keinster Weise. Insbesondere jetzt mit Blick auf Shein oder auch Temu sind es jetzt, würde ich sagen, so günstig Modehändler, die darunter am stärksten leiden. Ich denke jetzt da zum Beispiel an eine H&M oder auch an eine Primark, die ja vor, ja, was sag ich mal, 10 Jahren in aller Munde war. Und da verschwinden jetzt wirklich Geschäfte. Es könnte aber auch durchaus als Chance verstanden werden, wenn ich sage, okay, ich fokussiere mich auf eine Nische, ich mache hochqualitative Produkte, ich bin eine Änderungsschneiderei, ich setze auf stark nachhaltig produzierte Ware und dafür möchte ich aber auch, dass die Kunden zu mir ins Geschäft kommen. Und ich denke, gerade wenn man da so ein sehr spezialisiertes Geschäft hat, da könnte es auch eine Chance sein, auch im Einzelhandel.
Die Chinesen denken langfristig, heißt das auch hier, auf junge Kunden setzen und die dann entsprechend langfristig zu, ja, ich sag mal, zu konditionieren, ihr Einkaufsverhalten zu beeinflussen?
Am Ende ist es ja so, auch ein Kauf- und Verkaufsverhalten ist ja erlernt. Das ist ja nichts, mit dem wir Menschen auf die Welt kommen, sondern das lernen wir von unserem Umfeld, zum Beispiel von unseren Eltern oder ja, ab und zu auch von unseren Kindern. Man sollte allerdings nie vergessen, Gerade jetzt leben wir in der Phase, in der Shein und auch Temu ja erst ihre Kundenbasis so ein bisschen aufbauen. Und da können schon viele Kinderkrankheiten noch dabei sein. Das heißt, das Rücksenden der Ware kann kompliziert sein. Und ab und zu kann es auch noch zu Problemen mit dem Zoll kommen, wenn die bestellte Ware zum Beispiel zu teuer ist.
Das sagt Johannes Hesche von der Fondsgesellschaft Akatis.
Und wir schauen weiter in Richtung China. Zuletzt sind ja die weltweiten Sorgen um den Zustand der chinesischen Wirtschaft gestiegen. Es geht um hochverschuldete Immobilienkonzerne und die Sorge vor einer Finanzkrise. Die chinesische Regierung versucht da gerade Ruhe reinzubringen. Gelingt ihr das?
Ja, und das ist nicht nur die chinesische Regierung, es ist doch die chinesische Notenbank. Die hat den einjährigen Zinssatz für mittelfristige Kreditspritzen an Banken in der vergangenen Woche gesenkt. Jetzt wurde der einjährige Zinssatz nochmal gekappt, auf dem die meisten Kreditlinien in China basieren. Das sind alles Versuche, die Wirtschaft des Landes zu stützen. Die Regierung in Peking hatte ja auch bereits eine Reihe von Konjunkturmaßnahmen ergriffen. Also beispielsweise die Nachfrage von Autos oder von Haushaltsgeräten, die sollten angekurbelt werden und vieles andere mehr. Aber bislang lässt einfach eine nachhaltigere wirtschaftliche Erholung auf sich warten. Die hohe Verschuldung von Unternehmen und von Privatpersonen sind ein großes Problem.
Die Zahl, über die wir gleich sprechen, die betrifft uns alle, denn sie gibt einen Hinweis, wie sich die Preise auch für Verbraucherinnen und Verbraucher bald entwickeln könnten. Es geht um die sogenannten Erzeugerpreise. Die sind deutlich gesunken. Sebastian Schreiber berichtet.
Von Dünger über Lebensmittel bis zu Autos und Maschinen. All das zählt in den Warenkorb der gewerblichen Produkte. Dass die Erzeugerpreise im Juli im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen sind, um 6%, hängt nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vor allem mit der Entwicklung der Energiepreise zusammen. Gas und Strom sind günstiger zu haben als noch im vergangenen Jahr und das macht auch die Produktion vieler Güter wieder erschwinglicher. Nicht alle Sektoren profitieren gleichermaßen davon, während etwa Metallerzeugnisse günstiger geworden sind, haben sich die Preise für Lebensmittelerzeugnisse auch im Juli verteuert. So kosteten etwa Schweinefleisch, verarbeitete Kartoffeln, aber auch Obst- und Gemüseerzeugnisse im Juli deutlich mehr als noch im Vorjahr. Die Erzeugerpreise gelten als Frühindikator für die Entwicklung der Verbraucherpreise. Die Inflationsrate ist zwar zuletzt zurückgegangen, doch lag sie im Juli nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes noch immer bei 6,2% und damit weiter deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank, die bei etwa 2% liegt.
Und mit diesen Informationen gehen wir noch einmal zurück zu Claudia Werle an der Börse in Frankfurt am Main. Welche Auswirkungen haben diese Informationen auf den DAX?
Der ist nach dem deutlichen Minus der vergangenen Woche wieder gestiegen und zwar jetzt um 0,8%. Er steht bei 15.698 Punkten.
Und zum Schluss blicken wir auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Der Euro wird mit einem $1.0909 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gestiegen von 2,63 auf 2,66% und für die Feinunze Gold werden am Mittag $1.892.09 gezahlt.